Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Meine Kollegin Katrin Heise hat im April dieses Jahres mit dem Performer und Mediengestalter Christian Hempel gesprochen. Und warum sie die Sendung nicht im Studio, sondern bei ihm zu Hause aufgezeichnet hat, das erklärt sie gleich zu Beginn.
Christian Hempel hat nämlich das Tourette-Syndrom und in dieser Stunde könnte es ein wenig lauter werden.
Oh oh.
Und ein wenig vielleicht unkonventionell, vielleicht auch ein paar Schimpfworte fallen.
Arschgeil. Oh, da ist es schon.
Die vertraute Umgebung auf jeden Fall, die vertraute Umgebung zu Hause bei Christian Hempel macht es ihm leichter, mit mir zu sprechen. Und ich freue mich sehr, dass ich hierher kommen durfte.
Herr, ja, Hempel. Hallo. Hallo, willkommen und danke, dass Sie gekommen sind.
Ja, so kann ich mir das tatsächlich auch anschauen, wie Sie wohnen und was es bedeutet, Tourette zu haben. Vielleicht mal zur Erklärung, Tourette, das sind so Ticks.
Ja.
Also so unkontrollierte Bewegungen, ich habe das bei Ihnen gesehen, Sie fuchteln so mit den Armen rum oder treten manchmal,
ja,
für mich ohne Grund einfach in die Luft. Mhm. Sie machen Geräusche, Sie rufen Worte, also alles, was wir sonst in einem Interview natürlich versuchen zu vermeiden, ja, ja, was wir nie machen. Und deswegen ist es für mich natürlich auch ein bisschen eine Probe. Mhm. Ich bin auch ein bisschen angespannt oder gespannt, Wie diese Stunde läuft. Wie geht es Ihnen?
Ja, ich bin immer angespannt, wenn es um so Veröffentlichungen geht und das irgendwie rund hinzubekommen, ist mein Anspruch und dann bin ich aufgeregter.
Diese Aufregung versuchen wir zu nehmen. Auf jeden Fall vielen Dank, dass wir jetzt in dieser Stunde hier im Deutschlandfunk Kultur von Ihnen, von Christian Hempel, doch einiges erfahren, was es heißt, mit dem Tourette-Syndrom zu leben. Ich bin zu Gast bei Christian Hempel. Von ihm möchte ich mehr über das Tourette-Syndrom erfahren. Herr Hempel hat diese Krankheit. Wie äußert sich das bei Ihnen, Herr Hempel?
Also bei mir ist es sehr stark ausgeprägt, muss man dazu sagen. Es gibt sehr viele Bilder vom Tourette-Syndrom. Bei mir ist es sozusagen so ein Vollbild. Ich zucke und schreie und rufe auch Ausdrücke, halbe Sätze. Und das Ganze ziemlich heftig, dass ich also mit den Armen ausschlage, mit den Beinen ausschlage oder mich auch so mit dem Kopf nach vorne gehe. Also ein komplexes Gesamtbild, ja.
Sie haben eine sehr starke Beule am Kopf.
Oh ja, das sieht man die noch?
Die
oh
nein. Sieht man noch? Das ist dieses Kopf nach vorne werfen?
Ja, manchmal, also eigentlich zum Tourette gehört nicht unbedingt die Sache zu treffen, sondern die Sache gerade nicht zu treffen. Und manchmal verrechne ich mich sozusagen von der Flugbahn meines Kopfes und treffe dann doch irgendwas. Und das sind die Ergebnisse über Jahre. Diese Beule geht gar nicht mehr weg, das ist jetzt also nicht frisch. Aber die hat sich da so eingenistet, furchtbar eigentlich, ja. Aber,
was meinen Sie mit Tourette will eigentlich nicht treffen?
Also also Tourette spielt eigentlich eher, würde ich sagen, mit der, also ein böses Spiel letztlich, kein schönes Spiel, aber mit der Möglichkeit, etwas geht etwas kaputt, geht etwas nicht kaputt oder treffe ich's oder treffe ich's nicht. Und
Sie haben mich zum Beispiel immer versucht so zu pieksen, aber Sie sind immer, ja, genau, kurz davor,
darum,
haben Sie aufgehört.
Dass Sie nicht zu treffen natürlich. Ah. Und in also 90% der Fälle klappt das auch. Aber ganz selten, da, wenn ich ein bisschen müde bin oder so, dann klappt das nicht und ich treffe aus Versehen und ja.
Das heißt, Sie müssen sich die ganze Zeit sehr stark konzentrieren. Das ist körperlich total anstrengend.
Ja, es ist anstrengend, ja, es ist anstrengend, auf jeden Fall.
Wenn Sie jetzt so vor mir sitzen, wir sitzen ein bisschen auseinander, weil ich ein Mikro in der Hand halte und Sie mir das sonst vielleicht immer versuchen würden wegzunehmen.
Ja, diese Entfernung ist auf jeden Fall eine Hilfe für mich. Mhm. Also dieses enge Beieinandersitzen, das triggert total die Ticks.
Ja, auf jeden Fall. Sitzen wir hier in Ihrem Wohnzimmer. Das ist eigentlich, unterscheidet sich das jetzt erstmal nicht von irgend...
Schick, ne?
Ja, das unterscheidet sich erstmal nicht von einem anderen Wohnzimmer. Viele Kissen liegen rum, das ist vielleicht auffällig. Und ich habe gesehen, dass Ihr Fernseher, ist der hinter Glas?
Nee, der ausnahmsweise nicht, aber da habe ich extra auf dem Boden davor steht so ein alter Koffer. Der teilt den Raum so ein bisschen ein und hält mich davon ab, da auf den Fernseher unbedingt drauf zu stürmen und irgendwie den zu treten, bilde ich mir jedenfalls noch erfolgreich ein. Ist es noch nichts passiert, aber man muss ja auch an so einen Fernseher selber gar nicht so nah ran eigentlich. Ne?
Also mit Fernbedienung, die können Sie bedienen?
Ja,
das
genau.
Geht.
Also obwohl die tatsächlich auch ab und zu mal kaputt geht, dann stimmt.
Sie haben mich auf die Fensterscheiben hingewiesen, da ist ein besonderes Glas davor.
Also dieses Glas ist ein Kunststoffpolycarbonat. heißt es. Und das habe ich einfach davor geklebt. Das sieht dann ein bisschen hässlich aus, muss ich sagen. Aber es erfüllt seinen Zweck, dass ich da eben gegentreten kann oder irgendwo, also theoretisch könnte ich da auch was gegen schmeißen und die Glasscheibe würde dann, geht halt nicht kaputt. Der Witz ist eigentlich, seit diese Schutzmaßnahmen installiert sind, also hier dieses Glas vor dem Glas, gibt es diesen Tickimpuls gar nicht mehr. Vielleicht einmal, zweimal, aber dann war klar, dass es das aushält und dann brauche ich da gar nicht mehr gegen ticken. Also das ist auch so typisch. Das gehört, glaube ich, mit zu diesem Spiel, rauszufinden, was hält es aus oder nicht.
Sie haben jetzt auch schon ein paar Mal, während der Aufnahme jetzt noch nicht, aber Sie haben schon ein paar Mal sehr laut gerufen, sehr laut geschrien. Es sind dann auch sehr viele Schimpfworte. Oh, oh. Viele, ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch so ist. Arschloch, ja, genau, dauernd. Aber auch zum Beispiel einen Hitlergruß machen oder irgendwie sowas
furchtbar,
kommt auf.
Furchtbar.
Machen Sie das auch?
Ja, das ist leider, ja, das ist nun absolut nicht meine Meinung. Und das, ja, eigentlich muss man das nicht, naja, man muss es vielleicht schon erklären, dass es nicht meine Meinung ist. Und dass es eben passiert, weil es so verboten ist, weil es so nicht geht.
Das wollte ich nämlich fragen. Ist das, übernimmt da quasi die Krankheit? Und Sie gucken zu oder was passiert da in dem Moment?
Naja, es ist nicht so, es ist nicht wie ein Anfall, dem ich so ausgeliefert bin. Also doch, ich bin der Sache ausgeliefert, aber ich formuliere das ja in dem Moment. Also ich rufe ja Arschloch oder die Dinge oder zu. Ich habe das schon, ich mache das, aber ich kann nicht anders. So ist es vielleicht am besten zu beschreiben.
Mhm. Aber es sind auch immer so Dinge, die provozieren, ne? Also es geht oft, immer darum, irgendwie die anderen auszuprobieren, auszutesten.
Ja, es wäre aber auch skurril, durch die Stadt oder Straßen zu gehen und Goldtaler zu rufen. Dann wären auch alle irritiert und es würde wahrscheinlich genauso nur letztlich so eine Provokation darstellen dann
Gleiche Effekt.
Ja, der gleiche Effekt.
Also Irritation auf jeden Fall.
Ja, Irritation.
Fall. Aber wahrscheinlich würden Sie nicht so oft Wut hervorrufen, weil die Leute reagieren ja wahrscheinlich zum Teil aggressiv zurück, oder?
Ja.
Obwohl, also Sie sind ja gar nicht aggressiv, aber es wird so wahrgenommen.
Ja, genau. Genau. Ja, es gibt viele Reaktionen. Also jetzt, ich habe festgestellt, durch die Veröffentlichung über das Tourette-Syndrom, da hat sich ganz, ganz viel geändert tatsächlich. Also die Sache zu erklären, immer wieder klar zu machen, dass es eben nicht die Meinung der Betroffenen ist oder die sich das ausgesucht haben, das bringt eine ganze, ganze Menge. Mhm. Und das merke ich auch im täglichen, also wenn ich denn mal unterwegs bin irgendwie draußen, dass dann Leute auch durchaus schon dann auch mal rufen, Tourette, ne? Ja, Respekt. Ja,
und also, ach, tatsächlich, ja, wenn doch, sie doch. Also so schreien oder fuchteln?
Ja,
oder
gibt irgendwas? Es auch. Ne? Das ist natürlich auch den anderen Effekt, wo dann wirklich Leute ärgerlich werden.
Wie können Sie dann reagieren?
Also wenn es mich selber so sehr ärgert, dass da jemand so sehr ärgerlich wird, dann gehe ich da auch auf denjenigen zu und erkläre das. Und oft ist es dann damit auch wirklich schon erledigt. Naja, und es gibt dann immer ein paar Unverbesserliche, die dann das auch irgendwie nicht verstehen wollen oder können. Ja.
Was ist Tourette eigentlich? Ist eine Krankheit des Nervensystems. Was weiß die Medizin über Tourette?
Ja, eigentlich erstaunlich wenig. Irgendwie ein Ungleichgewicht, sagt man so allgemein, vom Dopamin- und Serotoninhaushalt. Aber so richtig, was wo so richtig abgeht, weiß man nicht. Es gibt da verschiedene Ansätze von eventuellen Behandlungen. Also neuerdings ja jetzt auch so eine Deep Brain Stimulation, also so eine tiefen Hirnoperation, wo so Dioden ins Gehirn wirklich gesetzt werden. Aber das ist mir noch zu spannend, muss ich sagen. Da, vielleicht ist auch der Leidensdruck dafür noch nicht groß genug, ich weiß nicht. Aber mir im Gehirn Dioden einpflanzen zu lassen und dann mal zu gucken, eigentlich gar nicht so genau. Also ich habe es so verstanden, dass man gar nicht so genau weiß, warum es eigentlich wirkt. Man hat das probiert und es wirkt manchmal. Manchmal auch nicht, manchmal auch im Gegenteil und das mir zu vage.
Mhm. Gibt es eigentlich Medikamente? Kann man Medikamente nehmen?
Die meisten, die eingesetzt werden, sind so in so einem Off-Label-Use. Also die sind gar nicht extra definiert, dass sie fürs Tourette-Syndrom eingesetzt werden können. Ich nehme da auch was auch eigentlich für was ganz anderes wirken soll. Bei mir wirkt das ganz gut, finde ich. Es nimmt die Spitzen. Also ich könnte sich vorstellen, wie es aussieht, wenn die Spitzen da sind.
Wobei Sie jetzt im Moment sehr ruhig vor mir sitzen Und ihr Bein auch aufgehört hat zu zittern und zu zucken. Also heißt das, Sie fühlen sich wohl im Moment oder was heißt das jetzt?
Nö, das würde ich so. Ich kann mich auch wohlfühlen und meinetwegen aufgeregt verliebt sein und total ticken dadurch. Also das ist nicht der Indikator dafür. Aber wenn ich jetzt so sprechen kann, bin ich in meinem Rhythmus und das macht, glaube ich, eine Menge aus.
Mir gegenüber sitzt Christian Hempel.
Noch geiler was, jetzt haben wir aber einen. Uiuiui.
Jetzt haben wir gehört, wozu Sie fähig sind. Christian Hempel hat das Tourette-Syndrom, das heißt, schreit also immer wieder unkontrolliert oder macht Tierlaute nach oder was auch immer. Wann haben Sie Tourette bekommen, Herr Hempel?
Also bei mir das im Grunde klassisch mit 10, 11 Jahren langsam angefangen. Also es war weit noch nicht so ausgeprägt wie heute, wie jetzt. Mit ganz kleinem Augenblinkern, das sind ja erstmal nur Ticks. Nase hochziehen, so Geräusche
ständige
machen.
Geräusche irgendwie.
Genau, aber ganz kleine Geschichten, so ein Räuspern. Dann kam irgendwann so ein ganz kleines Zucken im Körper so dazu. Das würde man vielleicht eine gewisse Zeit einfach als Ticks so erklären. Und das nahm dann aber auch immer mehr zu.
Ich glaube, es ist in so einem bestimmten Alter auch gar nicht so ungewöhnlich, dass man
genau.
so Ticks hat. Ne?
Genau.
Also ich kann mich an eine Freundin erinnern, die immer ganz groß ihre Augen aufgerissen hat.
Genau.
Und das ging aber irgendwann wieder weg.
Genau, viele Kinder, wie man so sieht, haben ja auch zeitweise Ticks, die dann wieder verschwinden. Bei mir war das dann leider nicht so. Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, man hat damals relativ großen Alarm gemacht, dass man das nur alles wegbekommt wieder.
Was heißt Mann, also Ihre Eltern?
Wir sind zu Ärzten. In Berlin war das allerdings keine große Odyssee. Relativ schnell war klar, es könnte ein Tourette-Syndrom sein. Und das wurde dann behandelt. Im Grunde versucht wurden, Medikamente einzusetzen. Damals war das jedenfalls so.
Wie haben Sie sich eigentlich gefühlt? Also Sie sind 1973 geboren, also so mit 10, wenn ich mir das jetzt so vorstelle.
Ja, ich habe mir da verdammt wenig Gedanken gemacht, muss ich sagen. Also ich war da überhaupt nicht aktiv beteiligt am, ob ich das jetzt möchte oder nicht. Mhm. Ich habe das mit mir machen lassen. So. Und ich war dann in verschiedenen Kliniken als Kind. Das war natürlich auch nicht gerade so schön, aus der Schule so raus, so einen Spezialstatus da zu bekommen. Und
Und wie ist es dann, Sie haben in Berlin damals gewohnt, aber Sie sind dann nicht in Berlin geblieben, weil das mit der Schule wahrscheinlich auch schwer wurde?
Ja, das war in den normalen Schulen war das ein Problem.
Waren das eigentlich vor allem die Lehrer und Lehrerinnen oder waren das auch die Mitschüler?
Das alte Lehrerkollegium, würde ich sagen, was da irgendwie Schwierigkeiten mit hatte. Obwohl, da habe ich auch wenig selber von erfahren, aber die Mitschüler, muss ich sagen, da kann ich nicht von so einem Mobbing, würde man heute sagen, kann ich nicht berichten. Aber es gab dann so eine Situation, dass die Eltern von manchen Kindern meinten, meine Tochter ist ja deswegen nicht so gut in der Schule oder in der Klassenarbeit, weil der Christian immer hier so laut rumschreit.
Das ist natürlich
eine willkommene Ausrede, weil die Tochter selber davon gar nichts wusste. Und solche Effekte, die sind natürlich traurig. Und dann war ich in einer Klinik in der Nähe von Göttingen irgendwann noch. Und daraus kam die Idee auf, dass vielleicht ein Internat eine gute Sache wäre. Oder es wurde ein Internat dann auch gefunden in Braunschweig. Das war also ganz toll im Nachhinein, muss ich sagen.
Was war denn da toll? Was ist also toll? Was gibt dann so eine Sicherheit?
Also da bin ich irgendwie echt, blödes Wort, aber aufgeblüht. Oder da hat mir auch Schule plötzlich Spaß gemacht. Und die Leistungen haben da, die Noten sind besser oder nicht gut geworden. Die Menschen waren total damit in Ordnung. Ich war da nicht eine Nummer in einem Krankenhaus und ein Fall und musste mich da überhaupt nicht rechtfertigen. Konnte wirklich monatelang teilweise die Tourette-Erkrankung selber vergessen. Also,
obwohl sie getickt haben.
Genau, ich habe getickt, aber es waren auch noch alle wussten Bescheid. Mhm. Es war ein irgendwie geschützter Rahmen auch. Mhm. Und das war eine ganz, ganz, ganz tolle und wahrscheinlich sehr wichtige Zeit.
Und dann war die Schule irgendwann vorbei. Und, dann
schrecklich.
Dann ging es darum, wie mache ich eigentlich weiter? Wer hat Ihnen dabei, wie war da die Findung?
Ich weiß auch nicht. Also ich wollte irgendwie das mit dem Studium probieren. Hatte die wilde Idee, BWL zu studieren. Das ist auch nichts geworden letztlich. Aber ich hatte auch gleichzeitig die Vorgabe für mich selber, dass ich in einem kleinen Studienort, überschaubaren Studienort anfangen will. Und das war, da ist die Wahl auf Lüneburg gefallen.
Deswegen sind wir jetzt heute auch hier zu Gast in Lüneburg.
Weil ich dann hier geblieben bin.
Sie sind jetzt Mediengestalter.
Mediengestalter. Habe ich aber auch nicht gelernt. Ne? Also höchstens autodidaktisch, wenn man so will. Aber ja. Ich bin angestellt und arbeite von zu Hause aus.
Und können dann Aufträge abarbeiten. Genau. Hinter mir ist Ihr Arbeitsplatz. Das ist ja vielleicht auch nochmal ganz interessant, weil das ist ja, also ich mir vorstelle, jemand, der halt auch ständig mit den Händen überall drauf fassen will. Das ist ja ihr Drang, ne? Ja. Überall so. Ja. Sie haben ihre Bildschirme hinter Glas nochmal extra einbauen lassen, aus dem Grund?
Ja, genau. Also es gibt ja überall diese Spezialitäten hier im Haus. Und zum Beispiel der TFT-Bildschirm würde halt sehr schnell irgendwelche Pixelfehler bekommen, wenn ich da einfach nur mit dem Finger da drauf drücken würde oder auch raufhauen würde. Deswegen ist der in so einem Kasten und der hat vorne dieses Polycarbonatglas wieder installiert. Oder auch, weil ich diese Zuckungen so stark hatte mit dem Kopf und immer Gefahr lief, auf die Schreibtischplatte mit dem Kopf zu kommen, habe ich dann irgendwann gedacht, da muss jetzt irgendwas gemacht werden. Dann haben wir diesen Tisch so gepolstert.
Der ganze Tisch ist ein einziges Polster die Tastatur ist eingelassen.
Genau, eine Metalltastatur, die eben auch haltbar ist, weil das so oft passiert ist, dass ich eben auch auf die Tastatur mit beiden Händen raufgeknallt bin und die Tasten dann nur so umherspritzen im Raum, keine gute Sache. Und
sagen Sie, das Ganze ist immer so umzubauen? Sie haben auch gesagt, in Ihrem Badezimmer müssen wahrscheinlich Ecken, nehme ich mal an, ausgepolstert werden.
Genau, ja, also beim Duschen ist es besonders stark, diese Enge, diese gewisse Enge mit den Kacheln, und da habe ich immer besonders getickt auch, und da ist jetzt auch so eine Polsterung an der Wand, an der ich dusche und so.
Aber das kostet alles, oder? Das sind alles Kosten. Ja, bekommen Sie so etwas eigentlich ersetzt, diese ganzen Umbauten?
Nee, das muss ich irgendwie selber hinbekommen. Es ist aber auch, man sieht es den Sachen auch an, dass es ein bisschen so hingewerkelt ist. Ne? Das sind jetzt nicht die schönsten Lösungen.
Aber ich habe mich das schon die ganze Zeit gefragt, wenn Sie brauchen ja eigentlich dann auch durchaus bei vielen Dingen wahrscheinlich Unterstützung. Also Sie sagen jetzt, bei diesen Umbauarbeiten, die bekommen Sie nicht ersetzt, bekommen Sie Haushaltsunterstützung? Oder hat man als Tourette, als jemand, der das Tourette-Syndrom hat?
Nee, so partout nicht eigentlich, nee.
Also, eine Unterstützung, also so Haushaltshilfe oder irgendwie?
Nee, so einfach nicht, nee.
Sie leben hier allein in Lüneburg? In diesem Haus, aber Sie haben Familie, Sie haben eine Tochter.
Ja.
Eine inzwischen 15-jährige 15. Tochter. Kann Tourette-Syndrom vererbt werden? Hatten Sie da?
Ja, es gibt da so gewisse geringe Prozentsätze, wobei dann es nochmal stärker vererbt wird auf Jungen.
Auf Jungen?
Auf Jungen und auf Mädchen nicht so. Aber zu der Zeit, da haben wir uns darüber eigentlich keine Gedanken gemacht. Oder doch, aber wir sind das Risiko, wenn man so will, eingegangen und gesagt, wenn ich ein Kind habe mit Tourette, dann ist es wahrscheinlich ganz gut auch aufgehoben.
Weil Sie Verständnis haben.
Ja.
Weil Sie Bescheid wissen.
Genau.
Ihre Tochter hat aber nicht das Tourette-Syndrom.
Nee, genau, hat sie nicht.
Aber wie geht sie mit Ihnen um?
Ich sage immer, da sie das ja, seit sie zweizellig ist, im Grunde erlebt hat, es ist für sie so überhaupt kein Thema eigentlich. Also überhaupt nicht. Es ist einfach da und auch gegenüber so Freundinnen oder so, die mal zu Besuch kommen, da wird das eigentlich im Vorfeld, glaube ich, kurz erklärt, aber auch nicht so groß gemacht und eigentlich kein Problem.
Wahrscheinlich ist es genau das, ne? Vorher einfach vorbereitet zu sein, so wie ich ja jetzt hier auch vorbereitet war, und sich dann darauf einzustellen.
Ja.
Dass auf Beschimpfungen oder Bewegungen einfach nicht so gemeint sind.
Ja, das gilt auch im Großen. Ne? Also
aber nerven kannst du deswegen trotzdem, oder? Also für Ihre Tochter meine ich auch. Also für die Menschen, die mit Ihnen zusammenleben, ist es ja durchaus eben ja auch anstrengend.
Ja, wahrscheinlich müssen Sie sie mal fragen. Ja, doch, ich glaube schon, ja.
Wenn sie jetzt zufälligerweise käme, würden wir sie fragen. Sie hilft Ihnen manchmal?
Ja, auch, ja.
Was macht sie dann?
Na, wenn wir was frisch zubereitetes essen wollen, dann ist sie ganz gut darin. Also sie backt gerne und sie macht auch den einen oder anderen Wrap.
So, wenn Sie sagen frisch zubereitet und kochen, können Sie kochen mit Messern umgehen und so weiter? Oder ist das gefährlich?
Also ich nehme immer tatsächlich, wenn es irgendwie geht, die Buttermesser für alles, was natürlich nicht so ein schönes Schnittbild dann macht. Aber ich gebe mir Mühe. Aber weil tatsächlich die richtigen scharfen Messer, die vermeide ich echt, weil das mir zu heftig ist. Weil ich dann auch gleich den Impuls habe, mir da irgendwie
das auszuprobieren.
Das an mir auszuprobieren. Und das überlasse ich anderen dann tatsächlich.
Ihr Geschirr, Sie haben mir hier ein Glas Wasser gegeben. Das sind also alles so etwas haltbarere
Gläser. Genau, diese angeblich unkaputtbaren Teller und Dinge, ja.
Also ein kleiner Einblick in den Alltag eines Menschen mit Tourette-Syndrom, in den Alltag von Christian Hempel, den wir hier so ein bisschen mit erleben, auf jeden Fall. Ich habe Christian Hempel in Potsdam im Hans-Otto-Theater kennengelernt. Da stand er nämlich auf der Bühne im Stück Chinchilla Arschloch was was. Genau hinter mir hängt das Plakat, inszeniert von Rimini, von der Theatergruppe Rimini Protokoll. Das Stück ist mit drei Männern, also Christian Hempel zusammen mit dem SPD-Politiker Bijan Kaffenberger und mit dem Altenpfleger Benjamin Jürgens. Alle drei haben das Tourette. Und das Stück Chinchilla Arschloch was was, das waren ihre Worte, oder?
Ja,
Sie haben für den Titel gesorgt.
Genau. Auf der Hörspieltour mit Helga Taug, der Regisseurin, habe ich das anscheinend getickt. Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher, aber sie muss es wissen, weil sie das aufgenommene Material von der Fahrt ganz genau gesichtet hat.
Ja. Helga Taug hatte mir gesagt, dass sie am Anfang bei dem Theaterstück eigentlich gar nicht mitmachen wollte.
Ja, absolut. Also sie hatte schon, es gab eine Anfrage zuvor für ein ganz anderes Stück und da hatte ich absolut abgelehnt, jemals irgendwie live auf der Bühne zu stehen. Das konnte ich mir nicht vorstellen und kann ich mir auch immer schwer vorstellen. Aber also ich hatte ganz viel Bedenken, auch um das Drumherum. Es ging ja damals darum, dann nach Frankfurt zu fahren, zu proben dort über mehrere Wochen und dann diese Aufführung zu haben in Frankfurt. Und da fing es schon für mich problematisch an, wenn ich daran denke, ja, wo kann ich denn da unterkommen? Welche Unterkunft sollte das denn möglich machen? Einfach im Hotel, das funktioniert ja so nicht.
Denn das muss ja verändert werden.
Ja, und auch wie komme ich da hin? Ich kann auch nicht in den Zug mal eben steigen und dahin fahren. Und dann haben sich daraus so einige Bedingungen sozusagen entwickelt, die das mir ermöglichten. Und Helga sagte mir nur so ganz pauschal am Anfang, also Christian, es ist alles möglich, es ist alles möglich. Und natürlich habe ich gedacht, ja. Aber tatsächlich, also ich muss sagen, es ist alles immer möglich. Und die Unterkünfte werden umgerüstet. Ich werde begleitet, oder mein Wunsch war, dass ich begleitet werde von einem sehr guten Freund, von Stefan, der den Wagen dann auch fährt. Und wir haben immer total tolle Fahrten zu den Theaterorten hin, eben auch nach Potsdam. In Potsdam war es auch ganz großartig in dem Hotel. Das durfte umgerüstet werden von den Theatertechnikern. So aufregend es für mich ist, ist es gleichzeitig ein Stück ganz große Freiheit für mich, auch diese Fahrten machen zu können. Und es bedeutet mir ganz viel, weil es so eine Art, es ist gleichzeitig eine Art Urlaub, dass ich da sein kann in tollen Unterkünften wirklich. Ich wüsste ja gar nicht, wie ich das machen sollte, wenn ich jetzt nur eine private Urlaubsreise machen wollen würde.
Heißt das, Sie sind noch nie in den Urlaub gefahren?
Naja, früher, als es noch anders war mit den Ticks schon.
Die haben sich verändert über die
Zeit. Die haben sich verändert, ja. Die sind auch spezieller, härter, spezieller geworden. Ja, und das ist echt traurig. Ich bin da immer gedanklich am Basteln, was vielleicht möglich wäre. Aber es gibt ja nun keine Unterkunft mehr für Tourette dieser Art. Vielleicht allgemein, jetzt kann man sagen, ja, wir sind auch offen für Tourette-Menschen, aber deswegen ist es ja noch nicht speziell zugeschnitten dann.
Es ist bei jedem was anderes.
Ne? Ich
kann mich erinnern, dass der eine Mitspieler auf der Bühne davon erzählte, dass er immer getriggert wird von Kacheln, weil er die immer zählen muss.
Ja, genau.
Weil er bei so kleinen Kacheln dann...
Das habe ich nun gar nicht, aber das war mir gar nicht klar irgendwann. Ich hatte für mich das gleiche Portfolio und Bilder von der Unterkunft von der zukünftigen und da standen immer unten die Anzahl der Kacheln. Und ich dachte immer, warum schreibt man mir denn da rein, wie viele Kacheln da sind?
Ja.
Und dann wurde mir erst im Laufe der Zeit klar, Benjamin, natürlich.
Der zählt
der diesen Zwang hat, die durchzuzählen. Und wenn die natürlich klein sind, dann braucht er dafür Stunden oder womöglich Tage.
Und es hilft ihm aber, wenn dann die Zahl da schon steht? Damit gibt er sich zufrieden?
Dann würde er sagen, klebt das über mit großen Kacheln oder gar keine Kacheln oder wie auch immer.
Mit Ihrer Tochter haben Sie mal eine Urlaubsreise gemacht. Das war auch, war diese Hörspielreise.
Genau, es war auch keine Urlaubsreise, es war diese Hörspielreise einmal Nach Sylt sind wir da gefahren, da ist sie mitgekommen. Und wir sind ein zweites Mal nach Berlin.
Und da haben Sie nämlich Aufnahmen gemacht.
Genau.
Und das war eben auch so eine Art wie Urlaub.
Absolut.
Wenn ich das richtig verstehe, schränken Sie sich aber immer mehr ein.
Naja, immer mehr. Es ist halt so beides. Ne? Einerseits über die Jahre rückblickend, ja. Andererseits zuletzt gibt es diese großen Freiheiten durch diese Theaterauftritte. Ich finde, das ist auch wiederum für mich ganz spannend, eigentlich fast nicht rauszugehen und dann auf der anderen Seite plötzlich auf einer Bühne mit 200 Leuten im Publikum zu stehen. Aber das,
wie hat denn das Publikum, wie hat das auf Sie gewirkt, dass man Sie so anstarrt?
Ja, also das ist interessant. Unmittelbar vor meinem Auftritt auf der Bühne, der dann auch eine ganze Zeit übergeht, bin ich immer wieder wahnsinnig aufgeregt und stelle mir da auch wirklich unmittelbar vorher die Frage, warum tue ich mir das an? Und habe so einen Fluchtinstinkt im Grunde und denke immer, das kann ja gar nicht, soll ja gar nicht, muss ich doch auch nicht und so. Und dann, wenn ich aber auf der Bühne bin und das dann eine Weile funktioniert und das so ein, ja, tatsächlich ein Miteinander mit dem Publikum wird und ich merke, dass so eine Resonanz da ist bei bestimmten Themen, die angesprochen werden in dem Stück, dann ist es eine ganz tolle Sache natürlich, weil dort passiert ja auch was im normalen Leben gar nicht möglich ist. Dort wird mir ganz genau zugehört und jeder Tick hat, als ob jeder Tick eine Bedeutung hätte. Ich kann da auf der Bühne machen, was ich will, ich krieg's nicht kaputt. Und das ist eine ganz, ja, tolle Sache. So so unter dem Deckmantel oder besser unter der Überschrift von Kunst ist alles möglich und soll sogar das Verrückte gerne gezeigt werden. Sozusagen.
Ja, wenn gar kein
nichts
Tick
langweiliger,
da wäre,
genau,
wäre nichts es langweiliger langweilig wäre, gewesen.
Wenn da nichts abgeht. So, ne?
Also. Ist ja dann, das habe ich mich gefragt, ist ja auch so ein gewisser Voyeurismus, den man sich als Publikum, also mal gucken, was da vorne Spannendes passiert. Mal sehen, was die drei
ja,
da so.
Ja, ich habe aber da kein unangenehmes Gefühl, muss ich sagen. Also ich fühle mich nicht unangenehm beobachtet, aber das gehört bestimmt auch ein Teil dazu, dass die Leute, die vielleicht auch noch niemals Kontakt hatten mit jemandem mit Tourette, erstmal staunen und gucken. Und ich glaube, dann ist das eine sehr gute Mischung. Aber
Christian Hempel hat das Tourette-Syndrom. Also das heißt, er macht Bewegungen, er schreit manchmal auch.
Ja, nur Haschisch-Maus.
Wirkt so, als ob er keine Kontrolle darüber hätte. Aber das haben Sie ja gesagt, das ist gar nicht unbedingt so, dass Sie keine Kontrolle haben. Jetzt haben Sie ganz lange, ganz ruhig mit mir geredet. Ist das eigentlich, also müssen Sie sich da zusammennehmen?
Nee, überhaupt nicht. Also das würde auch nicht funktionieren. Insofern muss ich schon sagen, habe ich keine Kontrolle im großen Ganzen darüber. Es ist vielleicht vergleichbar mit einem Kochtopf, der einen Druck aufbaut. Und dann muss dieser Druck raus und der findet dann irgendwie seinen Weg. Entweder in Zuckungen oder Drucksen oder Schreien oder Worten eben auch. Und dann mache ich das. Insofern ist es, ja, weil ich das mache, ja kontrolliert, aber ich kann es trotzdem nicht lassen. Also ja. da fehlt dann irgendwo was.
Und
ja.
Wenn Sie es gemacht haben, dann sind Sie auch wieder ruhiger. Dann
ja,
ist
genau.
Der Druck so ein bisschen.
Aber wenn ich
ab.
Jetzt so hier mit Ihnen im Gespräch bin, dann halte ich mich nicht extra zurück. Mhm. Überhaupt nicht. Nee.
Wir haben eben über das Theaterstück Chinchilla Arschloch was gesprochen. Und wir haben auch das mit dem Publikum. Also ich war ja Publikum. Mhm. Und das Interessante war ja fürs Publikum auch, dass man sich selber die ganze Zeit so ein bisschen gefragt hat, was ist normal und was ist Kontrolle eigentlich?
Ja,
also toll. Was ich am Anfang gesagt habe, eigentlich habe ich über eine Radiosendung immer versuche ich die Kontrolle zu haben. Ja. Und hierher zu kommen zu Ihnen in Ihr Wohnzimmer war so ein bisschen auch die Kontrolle auch so ein bisschen abgeben.
Ja,
also über Kontrolle nachzudenken. Ja. Dazu lädt dieses Theaterstück ja auch ein oder sich überhaupt mit Ihnen zu beschäftigen, lädt dazu ein. Das hat ja, dieses Stück hat ja auch einen Effekt. Wir als Gesellschaft sollen auch so ein bisschen drüber nachdenken, warum eigentlich immer so viele Normen, wie engen wir uns vielleicht auch selber ein, indem wir denken, gut, man ist leise, man hüstelt nicht, man schreit nicht rum.
Ja.
Und macht eben keine unkontrollierten Bewegungen. Das ist ja auch, wie erleben Sie das? Sie beobachten sich und aber auch Ihre Umgebung ja jetzt seit vielen Jahrzehnten. Was ändert sich? Sie sagen, es würde eigentlich, Ihre Umgebung ist oder die Gesellschaft ist offener geworden? Ist es einfacher geworden?
Ja, das würde ich auf jeden Fall sagen. Aber es gibt natürlich hier und da immer wieder auch Probleme, Problembereiche. Ich kann das ja auch verstehen. Es funktioniert ja auch in gewisser Weise nicht, wenn ich irgendwie ins Bach-Oratorium gehen will. Und das wollte ich tatsächlich mal. Aber das passt nicht zusammen mit Tourette. Jedenfalls nicht mit den anderen, mit dem übrigen Publikum. Da bin ich eben nicht auf der Bühne. Und dann muss man erkennen, wie das eben, das ist dann nur noch, das ist dann eine Störung. Ne? Und ich liebe ja diesen einen Satz aus dem Stück auch. Da draußen bin ich eine Störung, hier bin ich eine Attraktion. Und das ist genau das. Also solange ich auf der Bühne bin, funktioniert das natürlich. Aber dann im Normalen so. Ja. Wenn ich eine Veranstaltung besuchen will, die nicht extra dafür vorgesehen ist.
Also das heißt, Sie besuchen eigentlich keine Veranstaltung? Können Sie ins Kino gehen?
Ganz, ganz, ganz selten, aber eigentlich nicht. Ich hatte, manchmal kommen so wilde Ideen, es gibt hier in Lüneburg so ein kleines Programmkino und wenn man da natürlich sich den sonnigsten Sommertag raussucht, wo niemand ins Kino geht und da vielleicht noch jemand, also ein Freund oder so, vorweg hingeht und mich anruft und sagt, hier tatsächlich ist keiner da.
Wir können jetzt
Dann, also so könnte ich mir das vielleicht vorstellen, habe ich jetzt so auch noch nicht gemacht, aber ja.
Also Sie wollen sich den anderen nicht zumuten?
Ja. Aber weil natürlich, das hat aber auch, weil es auch so anstrengend ist, ne, diese Auseinandersetzung immer einzugehen.
Sie leben ja zum Beispiel hier jetzt auch nicht auf einem Stern, sondern in einem kleinen Häuschen, zwar inmitten eines Gartens, aber Sie haben Nachbarn und manchmal sind Sie laut.
Ja.
Es gab auch Ärger hier.
Es gab Ärger, liegt jetzt schon einige Zeit zurück, aber das war natürlich auch ein unglaublicher Stress, weil diese Nachbarn meinten halt, ich dürfe nicht in meinem Garten bestimmte Dinge ticken und haben das dann zu Gericht gebracht. Es gab eine einstweilige Verfügung, dass ich diese Art von Ticks unterlassen muss.
Was war das? Lautes Schreien? Oder?
Das war vor allen Dingen auch Arschlochrufen. Mhm. Und Tourette hatte sich tatsächlich angewöhnt, das ist schon speziell, das muss ich ja auch sagen, aber es ist tatsächlich Tourette, den Nachnamen der Nachbarn zu verquicken mit dem Arschloch. Und dann hatte ich den Nachnamen und Arschloch und das konnten die überhaupt nicht mehr. Also im Grunde, sie haben eigentlich, Tourette könnten die schon verstehen sie.
Aber sie fühlten sich doch persönlich.
Diesen Übertrag konnten sie nicht machen, obwohl ich das ganz genau natürlich erklärt habe, dass genau das, Tourette sucht sich genau die Lücke, die nicht geht womöglich. Genau das, was nicht funktioniert. Und
wie hat denn das Gericht entschieden dann?
Also das Gericht hat mir in allen Punkten recht gegeben, zum Glück. Also es war wohl auch so zu erwarten, aber die Angst hat man ja doch, dass ich plötzlich solche komischen Auflagen bekomme, wie nur zu bestimmten Zeiten in meinen eigenen Garten gehen zu dürfen oder so. Das stand auch mal zur Debatte kurz. Da hat mein Anwalt dann aber gesagt, nee, also da gehen wir auf keinen Fall mit. Da geht er zur Not bis zum Menschenrechtsgerichtshof. Ja.
Das heißt, Ihnen ist ja bewusst, dass Sie auch für Ihre Umgebung durchaus anstrengend sind, dass es Lärmbelästigung sein kann, aber Sie suchen dann das Gespräch, also Sie haben es erklärt.
Ja, auf jeden Fall, das war eine lange Zeit vorher, habe ich Tourette vorgestellt sozusagen. Also das Blöde ist natürlich bei so einer Auseinandersetzung, die dann auch vor Gericht für mich gut ausgeht, bleibt das Problem natürlich bestehen und ich habe bis heute Schwierigkeiten, in gewisse Teile meines Gartens zu gehen, entspannt zu gehen, weil es eben unheimlichen Druck ausmacht, zu wissen, da ist jemand, der ist nicht gut mit dir, wenn er dich hört. So. Aber vielleicht muss ich in dem Zusammenhang auch noch sagen, dass die meisten meiner Nachbarn haben ein ganz tolles Verhältnis, also teilweise freundschaftlich, da gibt es überhaupt gar kein Problem und die hören mich definitiv auch und gehen damit anders um.
Vielleicht zum Schluss, Herr Hempel, sagen Sie nochmal, wo gibt es eigentlich Hilfe? Was raten Sie Betroffenen, die so am Anfang von ihrem langen Weg stehen?
Also das Einfachste ist eigentlich im Internet zu gucken. Auf der Seite www.tourette.de gibt es alle möglichen weiteren Anlaufstellen, auch ein Forum unter anderem zum Austausch von Betroffenen oder Angehörigen.
Ihre Eltern damals oder Sie haben sich Ärzte irgendwie noch suchen müssen? Sie sagten, das
war
in Berlin.
Absolut, es gab auch keine Veröffentlichung in deutscher Sprache eigentlich. Also es gab irgendwelche Unterlagen aus den USA, aber da gab es gar nichts.
Also dann haben Sie ja eigentlich auch für die Zukunft, jetzt nicht von Ihnen persönlich, sondern insgesamt, sehen Sie, dass es für Tourette, für Menschen mit Tourette eigentlich einfacher werden wird?
Ich hoffe, ja. Ich glaube auch, dass es einfacher geworden ist. Aber es kommt darauf an, dass man das, ich meine, dieses Thema immer wieder in Gedanken holt und darüber erzählt. Glaube ich, das bringt ja eine ganze Menge.
Ja, und das ist ja auch Ihnen zu verdanken, also dass Sie darüber erzählen, obwohl es Ihnen jedes Mal vielleicht auch schwerfällt. Wie ist es Ihnen jetzt heute gegangen?
Also es hat Spaß gemacht, aber es ist immer im Nachhinein so leicht zu sagen. Ne? Also ich war auch wieder sehr aufgeregt, aber es war ein sehr angenehmes Gespräch. Vielen Dank dafür auch.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.